Hallo und willkommen zum Aue-Podcast Zwei gekreuzte Mikros. Heute wieder mit Tobias.
Hi.
Und Thomas müssen wir leider entschuldigen, der ist leider verhindert, ist bei der nächsten Folge aber wieder da. Dafür haben wir heute wieder einen Gast dabei. Hallo Florian.
Glück auf in die Runde.
Ja, Florian, ich glaube, wir hatten dich schon letztes Mal, oder letztes Mal, als du da warst, vor, ich glaube, 2 oder 3 Folgen warst du ja da nach dem Bielefeld-Spiel. Da hatten wir dich ja schon vorgestellt, deshalb würde ich darauf verzichten an dieser Stelle. Alle, die es interessiert, können ja gerne nochmal da einfach dann reinhören und dann erfahrt ihr auch ein bisschen mehr zu unserem heutigen Gast. Ich würde mal sagen, wir fangen direkt an. Es war eine spielreiche Woche. Wir hatten die Pokalspiele gegen Glauchau, wir hatten das Heimspiel gegen Dortmund, wir haben auswärts in Verl gespielt. Ich glaube auch für alle eine sehr schmerzhafte Niederlage und ich würde einfach mal sagen, wir fangen an mit dem Pokalspiel gegen Glauchau. Tobias, wir waren auch zusammen da, haben glaube ich beide an dem Tag frei gehabt. 3.371 Zuschauer waren da, davon um die 1.000 aus Aue. War doch ein gelungener Tag insgesamt, oder?
Also wenn man sich jetzt nur das Spiel anschaut, dann schon. Also aber die Anfahrt und die Rückfahrt, das war schon eine mittlere Katastrophe, würde ich sagen.
Ja, aber das macht doch den Pokal aus, dass man so aufs Land fährt und dass man dann auch vielleicht mal ein paar Stunden auf den Zug wartet. Also naja, also ich fand es jetzt nicht so schlimm von der Anreise. Ich war auch wieder vor 12 Uhr zu Hause.
Ja, das war so ein bisschen so. Also ich glaube, rund um Glauchau wird ja gerade gebaut. Wir sind, glaube ich, dann von Leipzig nach Chemnitz getuckert mit diesem, also mit diesem Drittanbieter. Und der ist ja, war der vorderste Waggon ja schon mal wieder kaputt. Der ist schon seit Wochen kaputt und das war wieder völlig überfüllt. Der kam dann auch erstmal so viel zu spät, dass wir dann den Anschlusszug nicht mehr bekommen haben. Und sind dann in einem weiteren überfüllten Zug nach Glauchau gefahren und haben uns dann, wie soll ich das sagen, so ein bisschen vielleicht auch so durch die Glauchauer Badlands gekämpft. Und wo man sagen muss, es war so ein richtig grauer Tag. Und ich spiele ja gerade so ein Spiel, so ich bin ja manchmal auch so ein kleiner Retro-Gamer, das heißt Fallout New Vegas. Okay, also Glauchau liegt jetzt natürlich nicht in der Wüste, aber so ein bisschen, man ist so durchgelaufen und hat so gedacht durch Glauchau, oh, hier ist ja schon noch ein bisschen jetzt hier die Zeit stehen geblieben. Und ja, und dann aber dort rund um Glauchau, dann war dort auch noch die Pferdestaffel, das fand ich eigentlich auch ganz schön, weil mir gar nicht so bewusst ist, wie groß Pferde eigentlich immer sind. Und aber rund um das Spiel in Glauchau war eigentlich alles schön organisiert. Also so ein bisschen, da gab es so separate Eingänge und das ist eigentlich so ein typischer Dorfplatz. Aber dafür, dass es nur ein Dorfplatz ist, haben sie es eigentlich wirklich sehr, sehr schön gemacht.
Ja, also vom Drumherum, ich fand es super organisiert da. Es gab richtig viele Presseplätze, es gab Verpflegungsstände. Ich glaube, im Gästeblock, die Leute haben ziemlich lange gewartet, weil die nur einen Stand irgendwie hatten, aber sonst. Also so, was ich im Heimbereich gesehen habe, war es alles eigentlich sehr, sehr gut organisiert. Ich weiß nicht, also es war ein gelungener Tag, auch wenn es natürlich super früh war. Ich glaube, wir waren ja schon um 3:15 oder so da. Wir haben ja da auch wirklich 2 Stunden fast gewartet. Vielleicht zum Spiel, 3:0 ist ein klares Ergebnis. Ich fand es aber eigentlich bis zur erste Halbzeit war souverän, klar. Aber für die Glauchauer war, glaube ich, auch der Knackpunkt, dass sie noch kurz vor der Pause dann von Hähnel die rote Karte da bekommen haben. Wir werden ja auch noch wieder gleich 1-2 Interviews hören. Und Florian Hähnel, der vom Platz geflogen ist, ist ja auch irgendwie Jugendtrainer in Aue, ne?
Ja, genau. Genau, also so ein bisschen. Und ich muss auch sagen, die ersten 15 Minuten haben das auch die Glauchauer auch gar nicht schlecht gemacht. Also die hatten da schon so ihre 2 Chancen. Das hätte auch irgendwie alles ein bisschen ganz anders ausgehen können. Und natürlich ist er gerade nach dem 1:0 und gerade nach der roten Karte war dann, oder auch nach dem 2:0, war dann ja auch der Stecker so ein bisschen gezogen, sag ich jetzt mal. Also ich finde, die Glaucher haben gekämpft mit ganz, ganz viel Herz, aber am Ende hat sich dann halt auch so die Profiklasse oder also die Professionalität unserer Spieler dann ja auch durchgesetzt.
Mhm. Hast du das Spiel gesehen, Florian? Wahrscheinlich zumindest verfolgt, oder?
Genau, ich habe es mir angeschaut, war ja gut zu sehen beim MDR und ich kann mich da Tobias einfach in seiner Einschätzung anschließen. Einerseits am Anfang hat man schon gesehen, warum diese Mannschaft eben da ja gar nicht so schlecht steht in ihrer Liga, also wirklich an der Spitze ist. Aber andererseits hat man dann auch wiederum die Situation gesehen, also das Übergewicht von unserer Mannschaft am Ballbesitz. Da fällt mir gerade auch noch Münis Pepic ein, der da in diesem Spiel mal wieder mit seinem Balltragen gut zur Geltung gekommen ist. Und dann hat man eben die, ja, die Chancen eiskalt genutzt. Und ich glaube, das war dann, wie Tobi sagte, der Stecker, der dann gezogen war. Und das 2-0 fiel ja dann auch kurz vor der am Ende der ersten Halbzeit. Und dann mit dem Platzverweis und allem drum und dran war das dann relativ schnell gegessen. Was aber auch gut war, nachdem wir ja in den Wochen und in den Spielen davor auch echt schlechte Leistung teilweise in der Abwehr hatten.
Ich muss dich leider korrigieren. Kurz vor der Halbzeit hat aber nicht das Tor getroffen, sondern ein Zuschauer, sage ich jetzt mal. Die Tore waren nämlich von Lune und von Jakob die waren ganz knapp hintereinander in 2 Minuten. Und was du noch in Erinnerung hast, ist, glaube ich, der Freistoß von Stefaniak. Ich weiß nicht, ob du das kurz ausführen willst.
Ja, stimmt, da hast du wohl recht. Stefaniak hat da, war ein Freistoß, glaube ich, ne? Ja, richtig? Freistoß hat er ziemlich ordentlich draufgezimmert und dann sah man nur erst, wie er da hinter, also an die Bande da, weil die Zuschauer ja auf der Heimseite standen ja direkt hinterm Tor. Ja, die Gäste waren ja ein bisschen weiter hinten zurückgesetzt und dann hat er wohl einem kleinen Jungen, soweit ich das mitbekommen habe, die Bratwurst, die er gerade geholt hatte und wo er reinbeißen wollte, halt ja voll in, weggeschossen und dafür, dann hat Marvin ihm eben netterweise, ist erst hingegangen, hat gesagt, ob alles okay ist scheinbar und sein Trikot verschenkt, schon zur Halbzeit. Ist natürlich eine klasse Aktion von ihm auf jeden Fall. Es passt zu ihm. Ich glaube, er ist ein guter Mann.
Es ist ja auch komplett viral gegangen. Ich habe das so oft gesehen. Und eine kleine Anekdote am Rande. Ich war am Freitagabend noch in Niederlanden, in Helmond beim Fußball gucken und da hat mich der Kapitän von Helmond gefragt, ja, bei euch gestern der Stefaniak und so, aha, ja, genau, das hast du auch gesehen, ja, spannend. Ja, Stefaniak war ja auch in der Startelf und Kapitän und hat dann noch in der 58. Minute das 3-0 gemacht und damit den Deckel drauf gemacht. Aber ich würde mal sagen, wir hören mal ins erste Interview rein.
Matze Heidrich, Mensch, das war doch heute ein überzeugender Sieg, aber Glauchau hat sich auch ganz schön schwer gemacht, oder?
Ja, ich finde, das war ein guter Auftritt von den Jungs, so wie wir uns das vorgestellt haben, sehr seriös, sehr ernsthaft, bis zum Schluss vom Beginn an und nichts groß zugelassen, ein paar Möglichkeiten rausgespielt. Vielleicht hätte man das ein oder andere Tor noch mehr machen können, aber am Ende kann man sehr zufrieden sein, dass wir das Pokalfinale erreicht haben.
Das denke ich auch. Aber ihr habt wieder einen Verletzten zu beklagen. Ist es sehr schlimm?
Nee, wir hoffen, dass es wirklich nur eine Vorsitzendenmaßnahme war und wir rechtzeitig ihn runtergenommen haben. Und wir hoffen, dass Kili dann am Sonntag wieder dabei ist.
Was rechnest du denn aus gegen Dortmund 2? Dortmund 2 ist immer so eine Wunderkiste. Man weiß ja gar nicht, wer da von den Profis runterkommt.
Ja, sind wir selber gespannt. Am Ende ist aber fast egal. Brauchen eine Geschlossenheit gerade jetzt. Ich hoffe, dass viele Zuschauer kommen. So die ersten Vorverkaufszahlen hören sich schon sehr vielversprechend an. Gerne alle Fans und Unterstützer am Sonntag dann mit da sein. Wir wollen echt ein gutes Heimspiel organisieren, mit viel Wucht, mit viel Emotion und einfach diesen Sieg dann holen, den wir dann noch brauchen, um uns ein Stück weit vom Druck zu befreien.
Genau, dann könnt ihr nämlich auch die Kaderplanung vorantreiben. Ihr habt da jetzt schon 3 Abgänge zu beklagen, jetzt vielleicht sogar noch einen 4. mit Mika Klausen, aber ihr habt schon jemand Neuen hinzugeholt, den kenne ich noch aus Jena.
Wen meinst du? Jürgen Günther Schmidt?
Ja.
Achso, ja, jetzt wollen wir mal eins ein bisschen einordnen. Also nur weil irgendwas in der Zeitung steht mit Mika Klausen, deswegen ist er noch nicht gleich weg. Bisher ist alles ohne Gespräche gelaufen, von daher alles eher große Enten und ein bisschen Panikmache. Ja, und die restlichen Neuverpflichtungen werden noch ein paar Sachen machen, so viel ist klar. Aber eins, alles Schritt für Schritt und einen Schritt nach dem anderen und dann werden wir eine gute Mannschaft bauen.
Alles klar. Gute Heimreise.
Danke, macht's gut.
Ja, Florian, was fällt dir bei diesem Statement sofort auf?
Also erstmal fällt mir auf, dass ich Matze Heidrich dann noch sehr positiv wahrgenommen habe in seiner ganzen Art und Weise und aufs Spiel hinausgeguckt hat und ich jetzt immer noch irgendwie vom Fairspiel geprägt bin tatsächlich. Von diesem schwachen Auftritt.
Na,
aber du meinst was ganz anderes, scheinbar.
Ich spiele darauf an, dass du kommentiert hattest, ja, also Er nutzt nochmal die Möglichkeit, die Werbung zu machen, und er hat es richtig gut platziert. Also vor allen Dingen halt auch so bei uns als Medium, wo nochmal klar ist, dass das auch ein bisschen in Fans halt reinwirkt und dieser Appell halt auch total gut funktioniert. Kommt doch bitte ins Stadion, und er hat es echt geschickt gemacht. Das finde ich an dem Statement bemerkenswert. Und natürlich das andere ist, können wir auch direkt einsteigen. Das ist die Transferdiskussion. Also wie, mit welcher Klarheit der irgendwie die Wechselabsichten von Mika Clausen dementiert, oder? Tobias, wie findest du es? Also ich finde, Clara kann ja gar keinen Riegel aktuell vorschieben.
Genau, er schiebt ihn aktuell noch vor. Man kann dann vielleicht auch sagen, okay, wir sind jetzt noch mitten in der Saison oder wir sind in der Endphase der Saison, da wird er jetzt nicht noch mehr unnötige Unruhe reintreiben. Und wie gesagt, ob Mika Clausen jetzt wirklich über die Saison bleibt, das muss man sehen, denn der Junge hat einfach auch Potenzial für die zweite Liga. So ehrlich müssen wir am Ende des Tages dann ja auch sein. Also das ist so dahingehend, der ist ein großer Glücksgriff für Aue gewesen. Er soll jetzt die letzten Spiele der Saison nochmal ein paar schöne Spiele für uns machen, nochmal vielleicht noch ein paar Tore schießen. Aber wenn Dresden jetzt tatsächlich hochgehen sollte, dann, und gerade was die auch gerade so suchen in ihrem Bereich, ich könnte mir schon vorstellen, dass es nicht nur eine Ente ist. Und auch, das könnte ich mir auch schon vorstellen, dass es hier auch ein bisschen darum geht, vielleicht auch den Preis noch ein bisschen hochzutreiben, denn Mika Clausen hat ja 2 Jahre Vertrag, glaube ich, bei uns.
Und die Leute auch zu beruhigen, ne? Also ich glaube, das bringt uns ja auch selber nichts, uns da verrückt zu machen. Das ist wahrscheinlich, es wird was verkündet, wenn es was verkündet wird, und sonst ist halt alles erstmal nur Spekulation.
Genau.
Schauen wir mal auf die anderen Transfers. Julian Günther Schmidt, da hast du ja schon gesagt, den kennst du noch aus Jena, ich auch. Ich glaube, das liegt auch daran, dass er bei Saarbrücken jetzt nicht die Bäume aus dem Himmel gerissen hat. Aber bei Jena war ein richtig guter Mann, oder?
Ja, definitiv. Der hat ja, glaube ich, extrem viele Tore gemacht. Und ich glaube, er war auch in der ersten Saison, wo er bei Saarbrücken war, ja auch ein richtig, richtig guter. Also hier haben wir schon jemanden, der, glaube ich, im oberen Mittelfeld, der zentral offensiven Mittelfeldspieler spielt, der sich auszeichnet durch eine relativ hohe Sprungkraft, durch eine gewisse Körperlichkeit, der auch relativ flink ist. Und der auch eine gewisse Beweglichkeit ja auch mit sich bringt. Und wo man, glaube ich, einfach auch sagen muss, dass der auch passable Elfmeter schießen kann, auch eine gewisse Schusskraft einfach auch mitbringt. Also für die dritte Liga ist das ein guter Mann.
Er hat jetzt unter 900 Minuten gespielt, also noch keine 10 vollen Spiele gemacht. Denkst du, das ist ein Nachteil, dass er aktuell die Spielpraxis nicht mehr hat?
Naja, gut, da kannst du ja natürlich wieder reinwachsen. Also es ist natürlich im Fußball ist natürlich immer Tagesgeschäft, und als Spieler bist du natürlich in gewisser Weise auch immer auch vom Trainer abhängig. Mein Ziel hat dann am Ende, glaube ich, nicht mehr auf ihn gesetzt, und der ist ja jetzt auch gegangen, ist irgendwie dann noch Manager geblieben, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Aber das, wenn du halt als Spieler mit einem gewissen Talent den richtigen Trainer hast, dann kommst du da auch auf deine Spielzeit.
Florian, was ist dir mal durch den Kopf gegangen, als du Julian Günther Schmidt gehört hast? Also an Ende vom Namen natürlich ein geiler Transfer.
Ja, Offensivspieler finde ich super. Brauchen wir auch unbedingt definitiv für nächste Saison. Ich meine, da sind wir jetzt ja sehr dünn aufgestellt tatsächlich. Und jetzt, wo Tobi das nochmal so referiert hat, fiel mir natürlich auch ein, vielleicht ist es halt auch eben unser Glück, dass er keine Spielzeit bekommt oder relativ wenig Spielzeit, weil ja die Frage wäre, ob wir ihn sonst überhaupt bekämen. Mhm. Ja, da müssen wir auch immer gucken, wo wir die Spieler herbekommen. Und da ist ein guter Spieler, ein talentierter Spieler, der eben nicht so viel Spielzeit bei einem guten Drittligisten bekommt. Mit starker Konkurrenz ist natürlich jemand, den man holen kann.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Argument, oder dass die Leute irgendwie sich auch verändern wollen. Das haben wir ja oft schon gehabt, dass man auch dann gezielt von einem größeren Verein in einen kleineren Verein gewechselt ist, der natürlich auch eine Ambition hat. Aber aktuell ist ja auch die Frage, was man Neuzugängen so als Geschichte erzählen soll, was man das nächste Saison für ein Ziel erreicht. Wir können nochmal auf die weiteren Abgänge eingehen. Menes Pepic wurde in der gleichen Meldung verabschiedet, genauso wie Kilian Jakob und Niko Vukancic. Kilian Jakob hat sich ja sehr stark angedeutet, dass er abwandern wird. Dann hört man noch weiterhin, dass wahrscheinlich Tim Hoffmann wieder zu Hertha BSC zurückgeht. Und bei Ali Lun ist es auch unklar, ob jetzt die Leihe verlängert wird oder nicht. Da ist noch nichts Großes. Ich glaube, da die zwei wackeln, glaube ich, auch aktuell ziemlich ziemlich stark. Oder bei Tim Hoffmann ist es ja klar, dass er nicht bleiben wird. Wie, zu den ersten drei erstmal, Tobias, was geht dir dabei durch den Kopf? Also Menis Pepic, diese Saison wahrscheinlich weniger stark als letzte Saison, aber doch schon ein Verlust, oder?
Auf jeden Fall. Also ich denke, es ist ja immer ein großer Punkt gewesen, dass Menis Pepic natürlich immer sehr stark von Pavel Dotschew profitiert hat. Und Pavel Dotschew ist als sein persönlicher Förderer einfach auch nicht mehr da. Das ist noch, ich glaube, das ist halt, ein Spieler, der muss sich halt unter dem Trainer wohlfühlen. Hinzu kommt, könnte ich mir halt vorstellen, dass er sich vielleicht insgeheim nochmal berufen fühlt, nochmal bei einem sehr ambitionierten Drittligisten zu spielen oder vielleicht sogar nochmal in der zweiten Liga. So. Mhm. Und bei Niko Vukancic ist einfach so, wäre der nicht so verletzungsanfällig, würde der schon lange in der zweiten Liga spielen. Weil ich habe auch damals schon bei Zapfer Leipzig zu ihm gesagt, irgendwie, für die dritte Liga bist du ja eigentlich viel, viel zu gut. Also das ist ein richtig geiler Verteidiger. Und wenn er so ein bisschen Stabilität in seine Gesundheit auch reinkriegt, das liegt natürlich nicht immer so in unserer Hand oder in der Hand des Einzelnen, dann ist das auch jemand, der, glaube ich, jetzt nicht die Ambition hat, bei einem Drittligisten zu spielen, der jetzt die letzten Jahre jetzt immer gegen den Abstieg in der dritten Liga gespielt hat. Also das kann ich ihn auch schon ganz gut nachvollziehen. Und bei Kieran Jakob ist es einfach so, ich glaube, Erzgebirge Aue, das war für ihn so ein bisschen so das Sprungbrett. Ich glaube, der kam ja aus Karlsruhe, aus der zweiten Liga, konnte sich dort nicht entscheidend durchsetzen. Und also ich denke, das ist ein sympathischer Spieler. Ich habe den auch richtig gerne, wenn ich mich mit dem unterhalte. Aber der wird sicherlich auch nochmal nach was Größerem streben, denn ihr müsst ja immer natürlich auch bedenken, klar verdienen Fußballspieler viel. Man mag auch vielleicht sagen, unverhältnismäßig viel, wenn man sich jetzt die Krankenschwester anguckt oder die Krankenpfleger anguckt, oder den Müllfahrer anguckt oder und so weiter und so fort. Allerdings können die ja auch nur eine begrenzte Zeit in ihrem Leben spielen, denn Leistungssport ist natürlich am Ende des Tages ja auch Raubbau auch am eigenen Körper. Und deswegen ist es, glaube ich, für die auch ganz, ganz wichtig, in ihrer Karriere auch möglichst viel Geld nochmal einzusammeln. So. Mhm. Und das ist auch legitim. Also wir reden ja jetzt hier nicht von irgendwie von einem Harry Kane, der jetzt irgendwie da bei Bayern irgendwie so seine 10, 12 Millionen im Jahr kriegt, sondern wir reden hier natürlich auch von Spielern, die wahrscheinlich eher im Monat fünfstellig verdienen, was dann für den Otto Normalverbraucher natürlich extrem viel ist, aber für so einen Profifußballer eigentlich relativ wenig, wenn man bedenkt, dass so ein normaler Profispieler, so ein Feldspieler, ja auch bloß bis 32, 33 spielen kann und sich danach auch umorientieren muss.
Ja, Florian, die Laien, ich glaube, Tim Hoffmann hat in der Hinrunde stark begonnen, danach gerade unter Hertha relativ wenig Chance bekommen. Da ist es ja schade für ihn persönlich, finde ich. Ali Loun wäre wichtig, ihn weiterhin zu halten, oder?
Ja, Ali Loun sollte man behalten, wenn es möglich ist. Ne? Nürnberg muss ja auch gucken erstmal, wie die ihren Kader für die nächste Saison planen. Weil Loun hat ja jetzt schon wirklich viele Spiele gemacht, hat auch ja Tore geschossen, hat seine Stärken und Schwächen, aber gerade wenn Menis Pepic ja geht, ist ja schon wieder ein Mittelfeldspieler weniger, einen defensiven zentralen Mittelfeld, und da ist natürlich, Loun wäre schon eine gute, ja, wenn man ihn verpflichten kann oder weiter ausleihen kann, wäre das ja auch gut. Und man hat natürlich auch hier das Argument gegenüber Nürnberg, dass er halt hier Spielzeit bekommen hat. Das, was ja wiederum bei Hertha sicherlich das Gegenargument ist, und die eben sagen, ja gut, unser Tim, der bekommt keine Spielzeit, da können wir ihn auch wieder woanders hin verleihen, weil gerade bei so jüngeren Spielern geht es ja darum, in der dritten Liga oder Regionalliga Erfahrung zu sammeln und dann möglicherweise beim Stammverein oder Ausbildungsverein in den Fällen eben vielleicht auch in die erste Mannschaft zu kommen.
Ja, dann würde ich sagen, wir gehen mal wieder zum Spiel zurück nach Glauchau, weil da haben wir auch mit Tim Hoffmann gesprochen.
Tim Hoffmann, herzlichen Glückwunsch zum 2:0-Sieg gegen Glauchau. Die haben es euch aber auch ganz schön schwer gemacht, oder?
Ja, also der Gegner war gut drauf, hat uns gut zugestellt. Wir haben aber eigentlich gut Lösungen dagegen gefunden, haben hin raus gut gespielt und ja, am Ende fand ich das, glaube ich.
Das denke ich natürlich auch. Wie war es denn mal für dich jetzt wieder nach längerer Zeit mal wieder von Anfang an auf dem Platz zu stehen?
Ja, klar ist das immer gut, wenn man spielt, ne? Dafür mache ich auch den Sport, dafür liebe ich auch den Sport. Ja, klar ist immer blöd, wenn man mal nicht spielt, aber daran muss man arbeiten, an seinen Schwächen arbeiten und ja.
Wie war es denn heute mal für dich, so auf diesem Platz zu spielen? Also ich glaube, du hast in deiner Jugend bestimmt total häufig auf solchen Plätzen gespielt. Wie war es heute so für dich, so durch das kleine Glauchau zu fahren, auf diesen eher dörflichen Platz?
Ja, also wie du schon meinst, in der Jugend hat man öfter auf diesen Plätzen gespielt, jetzt in letzter Zeit nicht mehr so oft. Da sind die Plätze schon ein bisschen besser. Ja, aber im Endeffekt haben wir es gut gemacht und ja.
Ja. Was erwartet euch gegen Dortmund 2?
Ja, ist eine sehr junge Mannschaft, die viele gute Einspieler haben. Ja, aber ich glaube, wenn wir so häufig spielen wie heute und noch auf die letzten Wochen was draufsetzen, dann wird das schon.
Alles klar. Tim Hoffmann, alles Gute.
Dankeschön.
Gute Heimat.
Ja, Tobias, das Interview, das war schon ganz cool, oder? Also ich finde das ja immer noch was Besonderes. Ich glaube, man merkt bei ihm so richtig die mangelnde Erfahrung auch im Umgang mit der Presse, oder?
Ja, ich fand das ja total süß, wie er mir immer das Mikrofon aus der Hand genommen hat für seine Antworten. Also ich mag den Tim Hoffmann sehr. Also das ist, man merkt auch in seinen Antworten, dass es auch ein echt cleverer Junge ist. Ja, gut, er ist kein Junge mehr, das ist ja schon ein Erwachsener, aber gut, aber im Gegensatz zu mir sind ja jetzt fast alle Fußballspieler jung, aber nein, also es ist ein cooler Typ, ich mag den, der ist schlau und ich wünsche natürlich auch, dass er zumindest in der dritten Liga Fuß fassen kann.
Ja, absolut. Also, aber das ist ja auch das Gute, dass man in so einer Saison eigentlich genug Pflichtspiele hat, um auch alle einzusetzen. Und gerade bei unserer Verletzungsmisere bekommt er jetzt ja auch noch ein paar Minuten, also ein paar Spielminuten. Vielleicht für ihn gar nicht so schlecht aktuell, dass wir so viele Verletzte haben, wenn man da was Gutes rausziehen kann. Ich würde mal sagen, wir haben jetzt noch mal rein ein Interview mit einem ehemaligen Auer-Jugendspieler, der ja auch sehr bekannt ist eigentlich, weil er bei den Profis war. Hören wir mal rein.
Martin Sieber, na, wie war es denn heute gegen die alte Liebe zu spielen?
Anstrengend auf jeden Fall. Nee, also es hat Spaß gemacht, war ein kleiner Nervenkitzel für uns, ne, in dem Moment so ein Riesenspiel zu absolvieren. Haben uns natürlich unsere Chancen ausgerechnet am Ende, auch wenn die im einstelligen Prozentzahl sind. Aber ich denke, wir haben uns gut verkauft. Bisschen bitter mit der roten Karte zur Halbzeit. Zwei Gegentore, die man hätte mal besser verteidigen müssen, einfach ist einfach so. Aber ansonsten war es mal cool, noch zwei, drei alte Gesichter wiederzusehen, auch vom Staff. Ne, wir kennen da uns noch lange und hat Spaß gemacht.
Das glaube ich dir natürlich total gern. Die ersten 20 Minuten habt ihr sogar ein kleines bisschen dominiert, oder?
Ja, also wir hatten es eigentlich gesagt, okay, wir warten ein bisschen mit dem Pressing, ne, und schauen, wie es läuft im Spiel. Und dann haben wir gesagt, okay, Männer, wir versuchen es einfach mal, mutig zu sein. Und ich denke, man hat es trotzdem gesehen, dass wir da ein bisschen was bewegen können. Auch Offensivaktionen hat man ja trotzdem am Ende, wo es einmal der Abschluss dann ein paar Prozent einfach gefehlt haben, um da das Tor zu machen.
Wie ist es denn nach deiner Karriere in Aue eigentlich weitergegangen und wie bist du dann nach Glauchau gekommen?
Genau, ja, also ich bin ja nach Aue im Winter dann damals nach Auerbach gewechselt. Hab dort seit letzten Sommer, sag ich mal, waren es dann 7,5 Jahre dort gespielt. Regionalliga ja immer und dann die letzten 2 Jahre Oberliga. Das war ja so halbprofessionell trotzdem. Ne? Nebenbei studiert, dann eine Ausbildung gemacht. Jetzt bin ich voll zufrieden. Arbeite halt ganz normal Vollzeit. Und dann abends haben wir halt hier noch ein bisschen Training. Und ja, war über Kontakte nach Glauchau gekommen. Und die Truppe kennt man ja. Ich meine, am Ende mit Jonas Mack, Dominik Reisig, das waren immer Gegner, ne? Albustin, aus Auer Zeiten noch. Also ich kenne die Leute hier und ich wusste, okay, mit der Truppe kannst du was erreichen.
Ja, auf jeden Fall. Es steht ja auch, glaube ich, der Aufstieg in die Oberliga bevor, oder?
Genau, ja. Also wir sind jetzt Erster aktuell mit 4 Punkten Abstand und müssen halt jetzt jedes Spiel gewinnen. Ne? Also es war jetzt mit dem Spiel, sage ich jetzt mal, wenn wir das gewonnen hätten, sage ich jetzt mal, wäre es, glaube ich, das 10. oder 11. Spiel in Folge gewesen, wo wir umgeschlagen sind. Am Ende muss man sagen, okay, die Liga ist jetzt halt das Wichtigste und wir wollen halt auf jeden Fall hoch.
Würdest du denn auch in Glauchau bleiben, wenn sie in die Oberliga aufsteigen?
Ja, das auf alle Fälle. Also ich wohne hier um die Ecke, es sind 10, 15 Minuten entfernt, ist für mich optimal. Klar, nach der Arbeit, arbeite noch in Falkenstein im Vogtland, aber ich meine, dadurch, dass das Training so spät ist hier erst, ist man da auch mal wieder zu Hause und kann da halt auch mal ein bisschen entspannen und dann nochmal zum Training durchstarten.
Richtig cool, vielen Dank, dass du bereitgestanden bist.
Danke, ciao. Danke euch.
Ja, Tobias, ein super Interview von dir, finde ich. An der Stelle kann man ja auch einfach mal von meiner Sicht jetzt sagen. Ich fand es interessant, weil es endlich mal einen Mehrwert auch hat, neben diesen ganzen Standardphrasen, die wir natürlich auch immer gerne mal drin haben und selber auch benutzen. Und was ich noch krass fand, das ist das Interview bei uns, was am zweithäufigsten geschaut wurde. Tobias, was denkst du denn, welches Video wurde am häufigsten geschaut?
Oh, das ist jetzt eine gute Frage. Ich würde mal sagen, das von Martin Mennel, oder? Oder eins von Martin Mennel?
Nee, überhaupt nicht. Florian, hast du eine Idee?
Maxim Burkhardt.
Ja, richtig.
Bielefeld.
Ja.
Nach dem ersten Pflichtspieltor.
Ja. Und da sieht man halt auch so, wie diese Algorithmen und das Teilen funktioniert. Also dadurch, dass er selber geteilt hat und seine Freunde das irgendwie weitergetragen haben, ist es halt einfach sehr gut angekommen und sehr gut ausgespielt worden. Und bei Maxim Burkhardt war es halt genauso. Also da kam es halt auch aus seiner Familie und von seinen Freunden, die das natürlich alle dann irgendwie weitergeteilt haben und so. Sieht man dann schon groß den Unterschied. Ja, ich glaube, Tobias, interessant noch die Auerbach-Zeit, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Ich meine, Auerbach war ja auch lange in der Regionalliga mit ihm, war ja auch einer der tragenden Säulen, dann hat er noch 2 Jahre Oberliga gespielt. Und jetzt ist er mit Empor Glauchau halt eben auf dem ersten Platz. Sportlich kann man Empor Glauchau dann alles Gute nur wünschen, oder?
Auf jeden Fall, aber ich würde einfach ganz gerne mal was zum Marcin Sieber sagen. Ich habe danach nämlich noch mal so ein bisschen über das Interview nachgedacht. Also ich habe ja früher noch FIFA gespielt oder Fußballmanager. Also das gab es ja noch mal ganz, ganz, ganz früher. Die jüngeren Hörer werden das vermutlich gar nicht mehr kennen. Und es war immer so ein Name, den du irgendwann mal so gelesen hast. Und am Anfang so einer Saison ist es immer so, da verkaufst du ja Spieler oder verleihst du Spieler oder kaufst du dann neue Spieler. Und er war dann tatsächlich so ein bisschen, also für mich war das einfach nur ein Name irgendwie mit einer Spielerstärke drinne. Und so einer, wo so klar war, der wird sich vermutlich jetzt erstmal, wird sich vielleicht nicht in der ersten Mannschaft etablieren und da machst du den Kaderplatz frei. Aber was man bei diesem jungen Mann jetzt natürlich total sieht, sind natürlich verschiedene Dinge. Also erstens, dass natürlich die Durchlässigkeit vom Jugendfußball in den Profifußball extrem gering ist. Also ich meine, der wird ja auch seine gesamte Jugend eigentlich dafür geopfert haben, um irgendwie Profifußballer zu werden. Und hat das dann am Ende natürlich nicht geschafft. Dann hat er selber gesagt, ich hatte noch studiert, ich hatte noch eine Ausbildung gemacht und er ist irgendwie da so total glücklich. Und das zeigt natürlich aber auch, dass der Weg natürlich auch in den Profifußball extrem steinig ist. Aber auch, dass es natürlich, auch wenn man es jetzt nicht schafft, sozusagen, die Wege ja trotzdem ja irgendwie nie verbaut sind. Und das Zweite ist, was ich mir so ein bisschen überlegt hatte, dass der aber überhaupt gar kein Groll irgendwie hegt, dass er sagt, ah, ich habe das nicht geschafft, das ist ja irgendwie total blöd, sondern dass er hinstellt und sagt, ist cool, oder wie es so gelaufen ist. Also es hat zwar nicht für den großen Durchbruch im Profifußball gereicht, aber ich bin glücklich so wie es einfach ist, so dass ich nebenbei arbeiten gehe, dass ich studiert habe, dass ich eine Ausbildung gemacht habe und jetzt mehr oder minder halbprofessionell noch Fußballspieler. Und ich finde, was ich auch nur als Drittes so total krass fand, der Typ ist ja riesig.
Du bist einfach auch klein.
Ja, ich bin ich bin am Bus 1,75 Meter. Mir war es ja leider nicht vergönnt. Ich habe immer gewünscht, zumindest 1,80 Meter zu werden. Aber ich glaube, der ist bestimmt 1,90 Meter groß, oder?
Ja, ja.
So. Und also ich fand, das ist ein richtig sympathischer junger Mann gewesen. Also mich hat das, ich fand das richtig cool, das Interview mit ihm.
Wobei es ja objektiv ist, es ja noch einer der Jugendspieler, die es am weitesten gebracht haben aus der Auer Jugend. Also ich meine, wie viel haben lange in der Regionalliga gespielt? Also und vom Niveau her könnte er wahrscheinlich immer noch irgendwo Regionalliga, Oberliga spielen. Also ich glaube, das ist jetzt eine bewusste Entscheidung, dass er jetzt zu Glauchau gegangen ist und weniger Stress dann hat, als jetzt in der Oberliga noch mit Auerbach zu spielen oder so. Also ich meine, er war ja wirklich auch bei Auerbach eine tragende Säule und Auerbach hat ja auch jahrelang in der Regionalliga sich gehalten mit den bescheidenen Mitteln in dem kleinen Ort. Also das ist ja auch aller Ehren wert so.
Auf jeden Fall. Und deswegen glaube ich halt, wünsche ich auch Maxim jetzt echt wirklich alles Gute, dass sie es auch noch am Ende schaffen in der Oberliga und dass sie sich auch in der Oberliga noch halten können.
Ja. Also alles Gute an Empor Glauchau. Ein Interview haben wir noch. Damit machen wir, glaube ich, auch einen guten Übergang zum Dortmund-Spiel.
Mika Klaussen, herzlichen Glückwunsch zum 3:0. Wie hat es sich heute angefühlt, auf dem Platz zu stehen und zu siegen?
Ja, war natürlich cool. Hatten jetzt ein paar sieglose Spiele. Und auch wenn es jetzt im Pokal ist, ist es trotzdem gut fürs Selbstbewusstsein.
Auf jeden Fall. Empor Glauchau hat sich auch die ersten 20 Minuten richtig, richtig schwer gemacht.
Ja, ist immer ein bisschen schwierig aufs gegen so einen Gegner auf so einem Platz, die sind sehr heiß, ist eine Pflichtaufgabe, die haben wir heute gelöst und ja, sind wir glücklich drüber.
Aber habt ihr einfach einen Verletzten zu beklagen, oder?
Ich weiß gar nicht, was da ist. Ich glaube Jakob, aber ich weiß noch gar nichts. Also
okay, weiß noch gar nicht. Was erwartet dich denn oder euch denn gegen Dortmund 2?
Ja, es ist eine zweite Mannschaft. Da ist immer so ein bisschen 50-50, was man bekommt. Sind aber sehr gut drauf und ja, sind aber bei uns zu Hause und hoffentlich holen wir da drei Brüder.
Na, den Sieg braucht ihr unbedingt noch, um die Klasse zu halten.
Ja, auf jeden Fall.
Was stimmt dich optimistisch, dass ihr am Ende die Klasse halten werdet?
Ja, wir haben noch genügend Spiele vor uns, wo wir Punkte holen können. Und deswegen, ich glaube, das schaffen wir.
Ich hoffe auch. Gute Heimfahrt wünsche ich dir.
Ja, Tobias, ich glaube, damit haben wir schon eine ganz gute Überleitung. Und zwar, er hat geliefert nach der Ansage, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also es war ja ein ganz, ganz feines Tor, was er da ja gemacht hat, glaube ich, so schön, glaube ich, in den linken Knick hinein. Also ist wie gesagt auch ein Spieler, der wirklich zumindest zum gehobenen Drittliga-Personal gehört. Und das in seiner ersten Profisaison.
Ja, um nochmal zum Spielverlauf zu kommen. In der 17. Minute hat Boris Tatschi das 1-0 gemacht. Dann in der 29. Minute Besson das 1-1. Paul-Philipp Besson heißt er mit Vornamen, muss ich hier nochmal kurz nachgucken. Und dann Mika Klausen in der 54. Minute das 2-1 nach einem schönen Vorspiel auch von Umas Jaric. Ich würde mal sagen, Mika Klausen auch Man of the Match für dich bei dem Spiel, Florian?
Lass mich überlegen. Ja, doch, auf jeden Fall. Aber ich fand, dass da in dem Spiel da hat die Mannschaft wirklich gut gespielt. Da war was dabei. Die Dortmunder sind gar nicht so schnell, so gut aufgetreten, wie ich mir das, ja, wie ich es befürchtet hatte, so. Und die Mannschaft hat insgesamt gut zusammengespielt. Das war wieder Heimspielstimmung. Da war ja auch das Stadion richtig voll mit über 10.000 Zuschauern. Du hast die Stimmung gehört. Sie haben sich auch nicht von den ja vielen strittigen Entscheidungen, die es ja gegeben hat, durch den Schiedsrichter oder das Schiedsrichter gespannt, ablenken lassen. Sie haben ihre Linie behalten und dann 2-1 gewonnen. Natürlich Mika Klausen, die Schusstechnik ist natürlich genial. Ich glaube, er hat ja auch ein anderes Tor, was so ähnlich geschossen wurde in der Saison. Also das finde ich wirklich klasse. Und ja, es verwundert nicht, dass andere Mannschaften aus der dem oberen Mittel oder aus dem oberen Drittel der dritten Liga potenzielle Aufsteiger in die zweite Liga an ihm dran sind. So ist das Geschäft.
Ja, bei Kicker übrigens der beste Spieler mit der Note 2, Ali Loon. Also interessant auch. Und ja, Mika Klausen, glaub das Tor, was du meinst, war gegen Aachen, wenn ich mich richtig erinnere, das ist noch nicht so lange her, da wo er auch so aus der Distanz getroffen hatte. Und ja, was er schon auch gesagt hat, das fand ich bemerkenswert. Fast 10.500 Zuschauer im Gästeblock. Was würdest du sagen? 100, 200, Tobias, oder? Man konnte es auf den Fernsehbildern nicht so ganz sehen. Also es war auf jeden Fall ziemlich wenig im Gästeblock. Also fast alles 10.000 Auer am Ostersonntagabend ist doch echt bemerkenswert.
Das finde ich definitiv auch. Also ich meine, klar, Dortmund-Aue, das ist jetzt so, das ist schon eine Strecke. Und ich denke, dass jetzt auch Dortmund 2 sicherlich jetzt auch nur die ganz hartgesottenen Fans von Dortmund jetzt auch irgendwie anzieht.
Ja, wobei natürlich die Profis auch parallel gespielt haben, also um 17:30. Und dann sind es wahrscheinlich auch vor allen Dingen halt Dortmund-Fans aus dem Osten, die sich so ein Spiel dann mal angucken.
Gab doch auch eine Fahne Erzborussen, glaube ich, war da irgendwie, hing da was im Gästeblock, also.
Ja, auf jeden Fall ein rundum gelungener Abend und hat's Osterfest für uns dann auch nochmal rund gemacht und natürlich auch in der Tabelle enorm wichtig. Also damit wurde bis Punkt 46 eingefahren. Wir können ja schon mal jetzt auch springen. Aktuell haben wir immer noch 6 Punkte Vorsprung bei drei ausstehenden Spielen. Also aktuell sieht's schon ganz gut aus Richtung Klassenerhalt, jetzt rein punktemäßig. Eine Sache noch zum Spiel, die ich auch noch gerne ansprechen wollte. Andreas aus Dresden war noch im Stadion. Den hatte die Stickers-Aktion ermöglicht, ins Stadion zu kommen. Andreas ist nämlich Rollstuhlfahrer und aus euren Spenden, die ihr für die Stickers geleistet habt, konnte dann der Transport bezahlt werden aus Dresden. Also eine super Aktion. Danke Max, danke Roy, anerkannt alle, die da involviert waren. Können auch gerne noch weiter spenden an Stickerz, um noch mehr Leuten, auch Aue-Fans mit Handicap, den Stadionbesuch zu ermöglichen. Ist, glaube ich, eine super Aktion. Danke von uns allen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, das zeigt ja natürlich auch, dass Fußball jetzt irgendwie jetzt mehr ist eigentlich als der Sport, sondern dass einfach Fußball so eine ganz große integrative Wirkung ja auch in der Gesellschaft haben kann. Also ich denke, so ein bisschen einfach gemeinsam zu feiern, gemeinsam irgendwie Events zu erleben, das schweißt, glaube ich, jetzt viel mehr zusammen als jede Rede, die irgendwo gehalten wird.
Ja, von mir auch noch. Vielen Dank an Stickers für die Aktion. Also es sind stabile Leute, braucht man beim Sport, die dann eben diejenigen, die ein bisschen weniger Geld haben oder halt eben körperlich eingeschränkt sind, dabei zu haben. Und wie Tobi sagt, die Leute gehen halt oftmals zum Fußball einfach, weil sie ihre Kumpels, Freunde, Bekannte treffen. Das ist für manche einfach dann noch der Treffpunkt, der einzige Treffpunkt in ihrer Zeit, wo sie sich mit den Kumpels treffen können, den sie vor in der Schule getroffen haben oder studiert haben. Es ist ein Bindeglied. Und da hatten Martin und ich ja auch letztens drüber geredet, dass ja gar nicht unbedingt immer ganz entscheidend ist, wie super gut der Fußball ist, die Qualität, sondern die Leute kommen samstags, sonntags dahin, trinken ihr Bier oder auch einen Kaffee oder und haben eine gute Zeit.
Ja, also das ist echt cool. Also gestern auch noch mal in Niederlanden so Bilder gesehen, da haben sie noch einen todkranken Fan an Spielfeldrand gefahren, beim Spiel von Go Ahead Eagles. Und ja, das ist natürlich auch echt, wenn du sowas nochmal siehst, auch zum Beispiel gibt's ja auch so Organisationen, die Leute nochmal so letzte Wünsche erfüllen und so. Ist auch überragend, was das nochmal in Leuten halt auch freisetzen kann. Und davon braucht's auch in Deutschland, finde ich, mehr. Also in anderen Ländern ist das deutlich ausgeprägter oder auch in England, da sieht man das häufiger mal aus den Stadien. In Deutschland ist das ja häufig eher so. Wer dann nicht mehr fit ist, der kann dann gar nicht mehr ins Stadion, hat dann gar nicht mehr das Stadionerlebnis. Und das ist super, dass auch Leute dann noch sowas möglich machen, egal wie krank jetzt die Leute sind oder wie wenig mobil sie noch sind. Also super Sache.
Genau, danke auch wirklich an alle. Und also ist das vielleicht ein kleines Off-Topic, aber zum Beispiel gibt es ja auch in Dresden, ja, ich weiß, das ist jetzt Dresden, gibt es zum Beispiel ja auch solche Aktionen wie jetzt den Wünschewagen, der ist aber wirklich auch nur komplett spendenfinanziert ist. Also insofern macht er auch Sticker-Erd sozusagen, sie bieten euch auch was mit den Stickern, aber ihr habt da natürlich, also viele Menschen oder Menschen, die sonst eher weniger Chancen haben, haben davon auch einen echten Mehrwert. Deswegen auch von meiner Seite ein ganz, ganz großes Kompliment hierfür.
Ja, der nächste harte Cut. Wir sprechen wieder über Fußball. Und zwar, Florian, wir waren zusammen in Ferl. Vielleicht magst du erstmal was zum Drumherum erzählen, wie wir da angekommen sind. Der Weg war leider ein bisschen schwer zu finden. Aber wir hatten ja vorher auch noch ein anderes Spiel uns angeguckt.
Ja, da gibt's ja einiges zu erzählen. Ne? Also Martin ist ja, du bist ja und Tobi, ihr seid ja zusammen zu zweit meistens dann jetzt die erste Saison sozusagen unterwegs in den Pressebereichen und lernt da so die verschiedensten Herausforderungen kennen, aber auch einfach viel Service da geleistet wird. Also es ist ja auch wirklich oftmals richtig, läuft richtig gut. In Aue läuft das richtig gut, in Essen letztens, da war es auch top alles. Ja, mein Pferd war das halt kleine Gemeinde. Wir haben nochmal vorher nachgeguckt. Vier Gemeinden gehören dazu, sind, glaube ich, knapp 20.000 Einwohner. Die Gemeinde Pferd selber 13.000, 12.000 Einwohner. Ja, und dann steht in der Mail zur Anfahrt, Parkplatz Presse. Und dann guckt man erstmal auf diesen Übersichtsplan und sieht P1, P2, P3 und denkt so, wo ist jetzt hier Parkplatz Presse? Und dann fährt man da erstmal so rum, fährt erstmal zu P1, weil man denkt, jo, kann man mal machen und trifft dann auf einen Ordner, der halt auch nur seine Arbeit macht. Vielleicht hätte er auch ein Auge zudrücken können und uns dann aber halt eben zu P2 schickt. Also müssen wir wieder ein Stückchen zurückfahren. Müssen wir irgendwie zu dem Parkplatz, das ist der Markt gewesen, müssen wir hin und müssen dann 5 Minuten laufen. Und das war natürlich spannend in dem Sinne, weil du sagtest ja, wir waren ja vorher noch unterwegs, Anpfiff war 16.30 Uhr. Da haben wir uns gedacht, schnuppern wir noch mal ein bisschen Zweitliga-Luft in Paderborn, bei Paderborn gegen Elversberg, was ja von der Tabellenkonstellation war es Vierter gegen Fünfter. Also es geht noch um den Relegationsplatz oder vielleicht sogar noch um den direkten Aufstieg, nachdem Köln und Hamburg ja auch wieder Federn gelassen haben. Da sind wir da hingefahren und dann war ab für 15 Uhr, 16.30 Uhr Anpfiff in Ferl. Man fährt eine halbe Stunde, ist natürlich schon knapp, ne? Aber es hat dann am Ende alles gut geklappt und wir sind dann da im Pressebereich angekommen. Es war einfach alles ein bisschen heimeliger, würde ich sagen. Oder Martin?
Ja, also ich meine, So, es ist immer interessant, was man auch in den Infos dann lesen kann. So, ja, der Presseraum steht jetzt dauerhaft zur Verfügung und nicht erst 50 Minuten vor Abpfiff. Und man denkt sich so, wo war denn vorher der Presseraum? Anscheinend irgendwie die Trainerbesprechungsraum oder so. Ja, wie soll man das beschreiben? Es war halt so ein bisschen wie, also wenn die Amateure da spielen, ist das wahrscheinlich einfach der Kiosk, wo man sein Bier kaufen kann und sein Eis. Also es ist einfach, also man kann sich eher wie so ein Dorfsportplatz vorstellen. Und was auch richtig, was ich richtig krass finde, ist, dass du durch die Spieler durchlaufen musstest und man zum Presseraum. Also die Mixzone war quasi der Gang. Also nicht der Gang, sondern draußen.
Im Freien. Genau, ne? Da gab's ja dann auch für die Mannschaft dann nachher noch das Catering, gab's ja dann draußen, hast du dann da, wo das vorgefahren, und dann haben die da draußen auch so, da war so ein paar Bänke, glaube ich, so Steinbänke und ein paar, ja, Büsche und so, und dann hat Matze Heidrich da sein Essen gegessen und alle anderen auch, und das war schon, ist halt anders als wenn man dann auch die Interviews, das habt ihr ja schon auch in dem Video von Martin mit Martin Mähnel gesehen. Ja, es ist keine Pressewand da vor mit den Sponsoren, sondern du filmst dann halt einfach auf den Gang, wo die Spieler aus dem Stadion rauskommen, und dann laufen da all die Leute hin und her, und links neben dir ist noch Boris Taschi, der ja dann sich mit seinen ehemaligen Duisburger Kumpels unterhalten hat. Da waren ja ein paar ehemalige Duisburger Spieler da, die ja zum Teil auch scheinbar am Tag vor gespielt haben und aufgestiegen waren. Es hat so eine Dorfplatzromantik gehabt.
Ja, und was ich auch richtig lustig fand, wir müssen ja meistens durch die Heimeingänge rein, und wir sind erstmal an der Ferler Ultraszene vorbeigelaufen, und da meinte einer zum Ordner so, ja, wie mit Akkreditierung wird, oder mit Akkreditierung wird man gar nicht kontrolliert oder was, da könnte ja auch eine Bombe dabei haben, wo ich mir so dachte, ja, Alter, was erzählst du hier für eine Scheiße, also das war schon auch echt ein bisschen witzig, und dass man auch quasi mit jedem, also wir mussten zu jedem Wechsel halt einmal durchs komplette Stadion, weil die Presseplätze natürlich auch auf der anderen Seite waren. Also es ist halt wirklich cool, und was ich auch echt sagen muss, man kriegt auf im Heimbereich von so einem Stadion halt einfach immer noch mal einen ganz anderen Einblick, weil der Gästeblock ist halt echt nicht so schön da. Da bist du echt wie in so einem Käfig. Und der Heimbereich ist eigentlich echt ganz nett gemacht. Also haben sie schon viele auch investiert, um es ligatauglich zu machen.
Ja. Und da muss man auch wirklich Respekt an die Ferler da absprechen, was die halt in den letzten Jahren sportlich geleistet haben. Sind jetzt, glaube ich, 5 Jahre in der dritten Liga und liefern da eigentlich jede Saison richtig gute Spiele und bringen auch Leute raus, die dann weitergehen. Oder ja, Mael Korbos ist ja jetzt im Pokalfinale mit Arminia Bielefeld dann demnächst, steigt möglicherweise auf. Das war schon ja, die machen echt eine gute Arbeit, das muss man sagen. Und ich glaube auch, wenn da viel Geld ist in der Region, das hattet ihr in der letzten Folge gehabt, glaube ich, dass der Verein solide finanziert ist, aber auch einfach gute Arbeit geleistet wird. Mm. Und dann können wir ja zum Spiel kommen, ne? Weil da wurde ja auch von denen solide Arbeit geleistet.
Ja, Tobias, hast du das Spiel gesehen?
Ich habe es mir unter Schmerzen angesehen, ja.
Verständlich.
Was ist denn der Vorteil, wenn man zu Hause guckt? Man kann den Fernseher anschreien oder man kann die Fernbedienung gegen den Fernseher werfen, oder wie muss ich mir das vorstellen? Du hast schon auch eine entgeisterte Nachricht geschrieben während des Spiels.
Ja, man kann doch einfach aus Trotz einschlafen. Nein, also ich muss sagen, es war echt eine Katastrophe. Also Entschuldigung, wenn ich das jetzt sage, also ich habe mir sogar jetzt extra mal die Mühe gemacht, habe mir jetzt nochmal Statistiken rausgesucht, die so die Ursachen für diese absolut berechtigte Niederlage ja auch klar offenlegen. Also ich saß auf meiner Couch und ich hatte überlegt, ja, vielleicht zocke ich nebenbei noch ein bisschen was auf meinem Computer und lass das nebenbei noch ein bisschen laufen. Und hatte ja vorher noch eine lange Partynacht hinter mir und dachte so, oh Gott, da kannst du jetzt noch ein bisschen chillen und noch ein bisschen Fußball gucken. Aber ich finde, dieses Spiel war ja echt viel anstrengender als die Partynacht davor. Also irgendwie. Also gucken wir uns doch jetzt einfach mal so ein paar Spielestats an. Also super auffällig ist nämlich, dass Aue praktisch keinen Zweikampf gewonnen hat. Gucken wir uns mal beispielhaft Mirnes Pepic an. Der hat 10 Zweikämpfe am Boden geführt und nur einen gewonnen. Gucken wir uns Ali Luna an. Der hat 8 Zweikämpfe am Boden geführt und 2 gewonnen. Gucken wir uns Erik Majacek an. Der hat 6 Zweikämpfe am Boden gespielt, aber nur einen gewonnen. Und ein Kenza, der hat immerhin 10 Zweikämpfe geführt, aber auch nur 3 gewonnen. Und Barilla, der hat von seinen 5 Zweikämpfen keinen gewonnen und noch ein Eigentor geschossen. Also, sagen wir es mal so, unsere Mitte ist relativ schwach gewesen. Und klar, Omas Jaric, okay, das war ohnehin nie so der große Zweikämpfer. Also der Einzige, der der Verteidigung normal performt hat, war Linus Rosenlöcher. Und das hast du ja auch in dem Spiel gesehen. A, dass sie entweder gar nicht in diese Zweikämpfe gegangen sind. Und B, wenn sie es gegangen sind, sie fast nie gewonnen haben. Was natürlich sagt, weswegen die unglaublich viele Räume hatten. Der zweite wichtige Punkt ist, dass es Ferl sehr gut verstanden hat, unsere Seitenverlagerung zu unterbinden. Das ist nämlich eigentlich so eine typische Auer-Strategie in den letzten Spielen. Das heißt, wir binden den Gegner auf eine Seite und versuchen dann über einen langen Schlag sozusagen die Seiten zu verlagern, damit wir dort Räume haben. Und das hat in diesem Spiel genau gar nicht funktioniert. Das heißt sozusagen, weswegen wir auch nach vorne sehr wenig Aktionen hatten. Ich guck mir jetzt noch mal kurz weitere Statistiken an. Also wir hatten dann Expected Goals Wert von 0,88. Das heißt, wir haben am einen ein Tor geschossen. Das ist
schon. Wobei natürlich auch der Elfmeter da mit reinzählt, ne?
Ja, stimmt.
Elfmeter ist 0,75 oder so.
Okay, das heißt, also wir haben ja fast schon überperformt, was auch irgendwie ziemlich zynisch klingt. Und das heißt aber zum Beispiel, Martin Mendel musste halt eben 7 Paraden leisten, der gegnerische Torhüter allerdings plus 1. Und das heißt also Fouls, da sind wir etwa pari pari und wir hatten halt auch nur und insgesamt einfach nur 392 Pässe. Also wo man ganz klar sagen muss, das war einfach auf ganzer Linie nichts. Also Hertel sprach ja auch selber von einem Systemausfall und ich finde, das ist eine klassische Metapher gewesen. Also das ist eine klassische Metapher, das ist eine sehr, sehr gute Metapher sogar.
Florian?
Ja, kann man einfach sagen, dass die Zahlen untermauern ist einfach nochmal schön den Eindruck von vor Ort, dass man das Gefühl hat und dass die Griffigkeit fehlt oder diese in den Zweikämpfen so. Ich weiß nicht, der letzte Wille ist es nicht. Also, ne, da kommt ja beim Interview mit Martin Mähnel, sagt er, man will nicht den Willen absprechen. Aber es fehlt so die Griffigkeit in den Zweikämpfen, die Spannung, das hatten wir beim Essenspiel auch schon mal thematisiert untereinander, dass irgendwie so ein bisschen die Spannung in den Zweikämpfen fehlt. Da hat man sich einfach den Schneid abkaufen lassen. Und hochverdient verloren. Das auch zudem.
Martin Mähnel ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, wir hören mal ins Interview rein.
Martin Mendel heute 1-5 Niederlage gegen Ferl. Hinspiel war, glaube ich, auch ähnlich schwach. Wie fandst du den Auftritt heute?
Ja, ich glaube, man kann das mit dem Hinspiel nicht so ganz vergleichen von der Art und Weise. Ich glaube, da haben wir uns auch zweimal nach dem Rückstand zurückgekämpft. Heute muss ich sagen, dass wir die erste Viertelstunde noch ganz gut drin waren und unsererseits auch so ein paar Offensivaktionen hatten, wenig Räume geboten haben. Und ich weiß nicht, was dann passiert ist, aber dann haben wir auf einmal dem Gegner einfach zu viel Räume geboten und wir wussten aber, dass die Ferler einfach besonders spielstark sind für diese Liga. Und wenn wir ihnen zu viel Platz und zu viel Räume lassen, dass sie uns dann gnadenlos ausspielen werden. Und das haben sie gezeigt bis zur Halbzeit. Und auch dann bin ich der Meinung, wäre zu verhindern gewesen, dass es mit 4 Gegentoren in die Kabine geht. Aber auch da haben wir dann ja zu viele Chancen zugelassen, dann zum Teil ja auch dem Gegner den Ball am 16er hingelegt, damit er schießen kann. Sowas passiert im Fußball, aber so gehäuft heute, muss man so klar sagen, das war dann halt zu wenig, um einen Gegner wie Ferl schlagen zu können.
Ich würde da mal direkt einhaken. Er hat es, glaube ich, da schon ganz gut zusammengefasst, oder Florian? Also es ist einfach zu wenig gewesen heute.
Es ist in den Zweikämpfen ist die Qualität, und das muss man auch so ehrlich sagen, über die ganze Saison hinweg schon zu schwach. Wenn wir das Spiel machen können, wenn wir so ein bisschen mit den Seitenverlagerungen, was Tobi gesagt hat, wenn wir spielen können, die Situation ausspielen können, wenn man Sijaric nicht in Zweikampf bringen muss, sondern er sich freilaufen kann und der dann freien Raum hat oder bei Mika Klausen auch, wobei der noch relativ zweikampfstark ist, finde ich, läuft das Spiel, aber so richtig so Zweikampf, da fällt mir jetzt außerhalb der Abwehr tatsächlich nur Ali Lune und Marcel Bär ein, der Rest ist in Zweikämpfen einfach ziemlich schwach.
Mhm. Hören wir mal weiter.
Zur Pause stand es ja schon 0-4. Es gab 0 Torschütze in der ersten Halbzeit, wobei man auch erste 15 Minuten ziemlich gut war. Hast du sowas schon mal erlebt, dass man so schnell hinten liegt?
Müsste ich wahrscheinlich ziemlich weit zurückgehen in meiner Spielerstatistik. Aber kann ich mich jetzt so spontan nicht dran erinnern. Fakt ist, dass sich das nicht so gut angefühlt hat, auch in der Kabine dann zu sitzen. Ich glaube, das ging jedem so. Ja, und ich glaube, dass es wichtig war, in der zweiten Halbzeit eine Reaktion zu zeigen, dass wir auch anders können. Und ja, das, am Ende des Tages ging es ja dann nur noch ein bisschen um Kosmetik. Und da haben wir dann halt dann zumindest auf dieses Tor gespielt, haben das 4-1 gemacht. Dann leider Gottes dann halt auch wieder so ein Gurkentor uns selber reingelegt. Was passiert auch wieder in der Situation, aber auch das wieder symbolisch für dieses ganze Spiel heute. Und dann mit dem Elfmeter ja auch trotzdem noch die Chance gehabt, zumindest die zweite Halbzeit so ergebnistechnisch für uns zu entscheiden. Tut mir leid für Shawnee, dass er nicht reinging, hat Keeper auch gut gehalten. Nichtsdestotrotz, glaube ich, haben wir in der zweiten Halbzeit ein anderes Gesicht gezeigt. Und ja, so traurig das klingt, das war dann für die zweite Halbzeit dann unser einziger Auftrag. Und den haben wir dann halt doch erfüllt. Insgesamt über 90 Minuten war das dann trotzdem insgesamt zu wenig. Das muss man auch ganz klar so sagen.
Wir hatten jetzt mehrere Auswärtsspiele, wo wir chancenlos waren, sagen wir in Rostock zum Beispiel oder jetzt auch, ja, also Bielefeld waren mehrere Auswärtsspiele, wo man jetzt auch in der Rückrunde schlecht war. Manchmal kommt es mir auch so vor, als ob da so ein bisschen die Spannung fehlt. Kommt dir da, also merkst du es auch, dass man vielleicht der letzte Wille fehlt auch auswärts oder das Selbstvertrauen auswärts noch was zu holen?
Also ich glaube kaum, dass es heute irgendjemand an Willen gefehlt hat. Ja, gerade würde das ja nicht erklären, warum man in der ersten Viertelstunde ganz gut drin ist. Nur wie gesagt, wenn man dem Gegner wie Ferl halt die Räume gibt, um halt spielen zu können, dann sieht man scheiße aus. Und das war heute der Fall von der 15. bis zur 45. Minute. Ja, und dann tut das Ergebnis natürlich sein Übriges und man nimmt das Ganze noch negativer wahr. Deshalb, wie gesagt, gibt's auch nichts schön zu reden heute. Ich würde es aber nicht verallgemeinern, denn es gab auch gerade Bielefeld angesprochen, fand ich jetzt trotzdem von der Art und Weise ganz anders als heute. Gab es auch gute Auswärtsspiele, wo wir uns auch nicht belohnen konnten. Dafür in der Hinrunde das ein oder andere glückliche Auswärtserlebnis, das wir für uns entscheiden konnten. Insofern, ja, Pauschalisierung bringt uns jetzt nicht weiter. Dieses Spiel war heute beschissen.
Danke für die klaren Worte.
Dieses Spiel war heute beschissen. Klarer geht's nicht, oder Tobias?
Auf jeden Fall. Und ich denke, er bringt es ja auch klar auf den Punkt. Also das war tatsächlich so neben dem Saarbrücken-Hinspiel, glaube ich, das schlechteste Spiel, was ich die Saison gesehen habe.
Hinspiel Saarbrücken oder jetzt Rückspiel, meinst du?
Nee, das Hinspiel Saarbrücken, wo Pavel Datschuk geflogen ist.
Das war auch fair.
Ah, es war auch fair?
Das war auch fair.
Oh Gott, das ist
unser...
Die Saison
also
ist lang.
Gegner, das hat er ja auch so, also das finde ich jetzt interessant. Also mir fällen halt bei dem Interview wieder so ein paar Punkte auf. Das Hinspiel gegen Ferl war wirklich nicht so schlecht, weil man ist zweimal zurückgekommen. Man hat ein bisschen Pech gehabt, dass man noch so einen Doppelschlag dann auch kassiert vor der Pause. Also ich kann mich noch gut daran erinnern, Marcel Bär hat zum Beispiel in der ersten Halbzeit da richtig gut gespielt und es war ja auch so ein bisschen bizarr und Tobias, wir standen da neben uns und ja, dann war irgendwie klar, dass eigentlich nichts mehr passieren kann, außer dass Deutschland entlassen wird. Also Matze Heirich hat dann auch so ein Interview noch gegeben in der Halbzeitpause, wo eigentlich gar kein Raum mehr war für eine andere Entscheidung. Mehrere Punkte wollte ich noch ansprechen. Er findet es schade, dass Sean Seitz den Elfmeter nicht gemacht hat. Finde ich auch schade. Der Junge hat es ja auch aktuell schwer bei uns. Wir kassieren ein Gurkentor, auch eine schöne Bezeichnung. Und natürlich fielen mir die schlechten Auswärtsspiele wieder nicht ein, aber man hätte jetzt natürlich Saarbrücken sagen müssen, Essen war bodenlos, wo wir waren. Auch vom Ergebnis her, Rostock war auch richtig schlecht, auch wenn natürlich das auch viel mit Marcel Bärs Verletzung zusammenhing. Also das wären so die Beispiele, die man jetzt hätte nehmen müssen. Und ja, natürlich war das Bielefeld-Spiel besser. Aber man kann sich halt von einem guten Auswärtsspiel gegen Bielefeld und gegen Dresden auch nichts kaufen, wenn man beide Spiele verliert. Und wenn man davor halt einfach auch schlecht gegen Hannover auswärts spielt und die Auswärtsbilanz, die ist ja schon gerade, was uns richtig jetzt reinschlägt, auch in der Bilanz. Weil zu Hause gewinnen wir ja immer mal wieder ein Spiel, auch relativ überzeugend. Oder Florian?
Ja, das ist für mich irgendwie dann wirklich echt Qualität an manchen Stellen, dass die Qualität nicht reicht, um dann eben in diesen Zweikämpfen, in diesen dreckigeren Spielen, Rostock ist ja auch eben ein gutes Beispiel, es ist ja eine sehr körperliche Mannschaft, dort zu bestehen. Und es fällt natürlich auf, dass das eben mehr auswärts ist und dass man zu Hause immer wieder mal auch überraschend nicht, aber überzeugende Siege holt. Aber das lenkt mich jetzt nochmal so ganz, also ich glaube, es ist einfach ein Heimvorteil, den man statistisch ja immer hat. Gerade das NBA-Playoffs, die ich ein bisschen mehr verfolge, da gibt's ja auch für den besser gesetzten Heimvorteil. Und da habe ich letztens auch noch ein Interview mit oder Podcast mit Moritz Wagner von Orlando Magic gehört, wo es einfach darum ging, naja, wir sind jetzt halt die Mannschaft, die viermal auswärts spielen muss und dreimal heim zu Hause spielen müssen. Wir müssen halt ein Auswärtsspiel gewinnen. Das ist halt wirklich schon eine schwere Sache. Und ich glaube, da kommt uns halt unser Stadion und die Fanszene und auch zugute. Das ist eine gute Stimmung. Da kennt man sich, kennt man die Gegebenheiten, die Abläufe. Und auswärts ist es einfach schwerer. Mhm. Auch insgesamt.
Wobei natürlich auch am Samstag wieder knapp 400 Fans da waren vor Ort. Und man muss auch mal ehrlich sagen, der Support wurde ja nicht mal eingestellt nach dem 5:1. Also das ist schon, das finde ich schon krass, wie weit sich das auch entfernt von spielbezogen teilweise, dass trotzdem weitergemacht wird oder jetzt erst recht. Manchmal weiß man es ja nicht so ganz, was jetzt gerade die Entscheidung ist dahinter. Aber also ich fand es schon, ich glaube, bei anderen Vereinen würde die Fankurve noch viel mehr brennen nach so einem Spiel. Und ich weiß nicht, ob da die Zuschauer, ob da noch die Spieler an den Zaun gegangen wären, auch bei anderen Vereinen, oder ob sie da nicht komplett ausgebuht wären.
Ja, da hast du recht. Das war auch respektabel. Wieder 400 Leute. Ja, gute Beobachtung.
Gegen 60 auch schon wieder ausverkauft. In 3 Wochen ist es ja auch erst. Also das ist schon immer krass, wie viel wir auch auf die Beine bringen können, wenn es mal drauf ankommt. Und wenn die Leute Bock haben. Ja, generell noch Martin Mennel. Ihm rechne ich es auch hoch an, dass er auch neben der freien Presse mit uns noch gesprochen hat. Erik Majacek hat sich auch gestellt bei der freien Presse. Also das finde ich schon auch echt bemerkenswert, wenn Leute dann auch nach so einer schlechten Leistung sich auch hinstellen und entschuldigen. Und ja, weiß nicht, wenn ich dann so manche Internetkommentare lese, da schütte ich mich auch nur mit dem Kopf. Natürlich sind die Leute reflektiert und wissen, dass es keine gute Leistung ist. Und also, dass man immer diese Wellen hat, dass man jetzt allen Leuten alles absprechen will, irgendwie für Aue zu spielen, was weiß ich. Also manche Leute drehen halt auch gerade schon wieder komplett frei.
Ja, es ist halt auch am Ende deren Job, ne? Also, und die hauen sich da rein, die müssen jetzt entweder um Verträge kämpfen bei uns, ne, dass sie bei uns weiter beschäftigt werden, oder dass sie halt woanders eben einen Vertrag bekommen, wo wir ja wieder den Bogen eigentlich zum Anfang spannen können, wo Tobi ja sagte, ja gut, die müssen halt irgendwie in diesem beschränkten Zeitraum ihr Geld verdienen, und da geben die schon erstmal alles, und deswegen finde ich es auch vollkommen legitim von Martin zu sagen, dass es nicht um den Willen ging, dass es einfach spielerisch nicht ausreichend war.
Und ist ja vielleicht auch ein bisschen Kritik an unser Kader, ist nicht gut genug. So kann man es ja auch teilweise verstehen.
Ja.
Gut, hören wir nochmal die allerletzte Aussage von ihm rein.
Es stehen jetzt noch 3 Spiele an, unter anderem gegen Sandhausen, die ja auch schon absteigen könnten nächste Woche, vielleicht sogar auch schon morgen. Was erwartest du noch von den letzten 3 Spielen? Also unsere Fans sind ja durchaus auch nochmal heiß. Das Spiel gegen 60 schon ausverkauft, kam gestern auch die neuesten Zahlen rein.
Ja, ich glaube, da freuen wir uns alle schon drauf. Aber vorher gibt's halt noch weitere Aufgaben zu lösen gegen Ingolstadt und Sandhausen. Und jetzt ist klar, wir sind jetzt quasi wie der Boxer, der angeschlagen ist, auf die Bretter geschickt wurde heute. Der Ringrichter hat bis 9 gezählt. Jetzt müssen wir aufstehen und uns wieder zurückkämpfen. Und das werden wir tun. Wir werden hart arbeiten diese Woche, werden es gut auswerten, was heute nicht gut lief. Ja, und dann wird es trotzdem darauf ankommen, eine andere Mentalität auf den Platz zu bringen und geschlossener aufzutreten, als wir das heute getan haben.
Letzte Frage. Heute gab es auch einen Spruchband für Ricky Bornstein bei uns im Fanblog. Diese Woche wurde öffentlich, dass er an Krebs erkrankt ist, leider, und sich einer Therapie unterziehen muss. Wie hast du das heute wahrgenommen im Blog, oder wie nimmt ihr auch in der Mannschaft das insgesamt wahr?
Ich muss gestehen, dass ich das tatsächlich nicht wahrgenommen habe, dieses Banner zumindest. Aber wir als Mannschaft wissen natürlich schon ein paar Tage länger von der Thematik, und ist eine ganz traurige Geschichte, und trotzdem gilt es für ihn jetzt zu kämpfen, und wir werden das, ich glaube, da spreche ich für jeden Einzelnen in der Mannschaft, so gut es geht, unterstützen, und wenn er irgendwas braucht, sind wir da, das ist ganz klar, und wir freuen uns auf den Tag, wo er zu uns auf den Platz zurückkommen wird, und bis dahin wünscht jeder Einzelne von uns ihm alles, alles Gute und viel Kraft, viel Geduld, ja, und einen möglichst positiven Ausgang.
Martin Mennel, vielen Dank und viel Erfolg gegen Sandhausen.
Danke sehr.
Ja, Tobias, sind doch starke Worte nochmal am Ende von Martin Mennel, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also grundsätzlich gesehen, ich habe das ja auch damals in unserer WhatsApp-Gruppe geschrieben, also in unserer Our-Podcast-WhatsApp-Gruppe, dass ich sage, Mensch, der Junge, der ist 25, oder der junge Mann, der ist 25, hat dann auch Krebs. Und also mein Oma ist jahrelang, der war ja, glaube ich, damals 20, 21, als er das bekommen hat. Und dazu will ich ganz gerne nochmal so ein paar sehr grundsätzliche Worte sagen. Ich denke, Fußball ist ja nun grundsätzlich gesehen, es ist halt ein Sport, und das ist natürlich auch ein Event, aber dahinter stehen natürlich immer auch Menschen mit Schicksalen. Und ich habe jetzt ja auch beruflich jetzt sehr viel auch mit Überlebenden auch von Krebserkrankungen zu tun, die mit 7, 8, 9 eine Leukämie hatten oder Knochenkrebs hatten. Und die mir das im Wesentlichen so beschreiben: Du rechnest irgendwie gar nicht damit, irgendwie, du denkst halt immer, ja, Krebs, das kriegen nur irgendwie alle anderen, und dann kriegst du so eine Diagnose, und dann stellt sich erstmal alles so komplett auf Durchzug. Also man muss ja mal auch bedenken, Krebs ist so eine Erkrankung, die kommt in so ein familiäres System einfach rein, wie so ein ungebetener Gast. Das bricht dir die Tür auf, setzt sich auf deine Couch und legt dann seine dreckigen Schuhe auf den Tisch. Also ich finde, Krebs ist eine ganz, ganz furchtbare Erkrankung, ist nicht nur für den Betroffenen ganz furchtbar, sondern ist natürlich auch für das Umfeld desjenigen eine ganz furchtbare Erkrankung, weil man muss natürlich immer auch bedenken, Krebs ist natürlich A, kann es eine sehr lange Erkrankung sein, und B, bei Krebs hast du natürlich auch immer nie die Gewähr, dass du auch wieder gesund wirst. Das ist ja nun keine Grippe oder ein Husten oder sowas, wo die Heilungschancen doch schon jetzt ziemlich gut stehen, sondern Krebs ist einfach eine sehr existenzielle Erkrankung. Und ich denke, auch wenn wir hier gesagt haben, okay, Ricky Bornstein hat jetzt die Chance nicht gemacht oder hat die Chance nicht gemacht oder es reicht vielleicht nicht für die dritte Liga, das ist doch im Kern eigentlich alles total scheißegal. Denn im Grunde sind das Menschen, die haben Leben, das sind Individuen. Ricky Bornstein ist ein ganz, ganz toller Typ, und niemand verdient diese Erkrankung. Niemand verdient diese Erkrankung. Und da will ich einfach Ricky Bornstein einfach nur alles Gute wünschen, denn die Krebspatienten, die ich jetzt als Überlebende getroffen habe, oder auch Eltern, die auch selber sehr, sehr schwer an Krebs erkrankt sind, die haben sich bei mir immer dadurch ausgezeichnet, dass es immer sehr starke Menschen sind, die auch wirklich bis zum letzten Atem zu kämpfen. Und deswegen, auch wenn hier Krebspatienten das hören oder auch Angehörige von Krebspatienten, ihr habt meinen ganz, ganz persönlichen, tiefen, empfundenen Respekt.
Ist auch ein gutes Stichwort im Stadion. Florian, gab es auch noch mal eine Ansage vom Stadionsprecher?
Genau. Der Stadionsprecher hat eben während des laufenden Spiels, als das Banner gezeigt wurde in der Gästekurve erste Halbzeit, hat er noch mal darauf hingewiesen, manchmal ist Sport nicht das Wichtigste, sondern oder die schönste Nebensache der Welt, irgendwie so im Sinne. Und hat dann gesagt, sie wünschen im Ricky Bornstein eben auch alles Gute. Und das fand ich wirklich klasse. Und das hat er nochmal bei der Pressekonferenz, nach der Vorstellung der Trainer oder der Spielergebnisse, hat er das auch nochmal da geäußert. Und das finde ich wirklich klasse, dass das eben bedacht wurde und auch während des Spiels einfach so über die Stadionmikrofone genannt wurde. Das finde ich schon besonders. Und danke dafür.
Ja, also auf jeden Fall ein starker Moment vom SCFR auf jeden Fall. Cool, dass sie das gemacht haben. Ja, heute ist wirklich der Tag der harten Brüche in unserer Folge. Aber ich hatte es schon angesprochen, die nächsten beiden Spiele sind gegen Ingolstadt und Sandhausen. Ich habe es leider verdreht in meinem Kopf. Ich weiß gar nicht, woher das kommt, weil den einen Verein finde ich irgendwie doch ein bisschen sympathischer als den anderen Verein. Ich sage jetzt nicht, welchen Verein, also den SVS natürlich. Aber ja, also Tobias, was erwartest du denn vom Heimspiel gegen Ingolstadt am Sonntag?
Schwierig zu sagen. Also ich denke, der Aufstiegszug ist für Ingolstadt abgefahren. Also für die gibt's ja im Grunde gar nichts mehr zu gewinnen. Also sie werden jetzt sicherlich vor dem Spiel sagen, ja, wir wollen jetzt die Saison jetzt möglichst gut noch zu Ende spielen, wir wollen unseren Fans noch was bieten. Aber man kann schon vielleicht ein bisschen davon ausgehen, dass die Luft jetzt auch so ein bisschen raus ist.
Finde ich ganz interessant. Ein Freund von mir war am Sonntag sogar beim Heimspiel gegen Bielefeld, und die Fanszene von Ingolstadt macht gerade auch mobil nach Aue zu kommen. Also kann man schon erwarten, dass der Gästeblock ordentlich voll wird. Ist ja auch noch nicht so weit für Ingolstadt. Pascal Testrote ist immer noch bei Ingolstadt, er ist auch wieder fit aktuell. Mal interessant zu sehen, wenn er dann wieder noch nach Aue wiederkommt. Tim Heike haben sie auch aktuell im Sturm. Und ich weiß gar nicht, was mit ihrem Top-Torjäger ist, weil die haben ja auch mit Sebastian Gröning einen, der schon 16 Tore gemacht hat, was ja eigentlich auch überragend ist. Der ist aktuell verletzt mit einer Sprunggelenksverletzung. Ansonsten, wen kennt man denn noch von den Spielern, Tobi?
Ich muss jetzt ehrlicherweise gestehen, dass jetzt Ingolstadt jetzt gar nicht so sehr in meinem Blickfeld ist. Also den Spieler, den ich kenne, das ist Paco Testro. Das ist der wichtigste von allen.
Naja,
was noch? Achso.
Sabrina Wittmann als Trainerin kennt man wahrscheinlich auch noch, Florian, oder?
Genau, das war jetzt mein nächster Gedanke. Die einzige Frau in der dritten Liga, beziehungsweise die höchsten Profi-Männerverein, eine Trainerin, das ist schon respektabel. Ist diese Anfang der Saison gekommen, ne?
Oder im Laufe? Nee, sie hat doch letzte Saison übernommen.
Was, letzte Saison schon? Okay, und das finde ich auch schon eine sehr interessante Konstellation, dass das ja irgendwie scheinbar funktioniert. Ich kann jetzt auch nicht sagen, was so die richtigen Ambitionen von Ingolstadt sind, ob sie wieder in die zweite Liga wollen oder nicht. Aber das finde ich auch eine coole Sache eigentlich, dass das so funktioniert und zeigt doch, dass das nicht immer Männer sein müssen, sondern auch Frauen das können. Und die Männer ja auch damit den Respekt dir geben.
Genau, aber den man auch noch kennen könnte, das ist Lukas Fröhle. Der war ja früher, glaube ich, war der früher, ich sage mal, erste Liga?
Werder Bremen war der, glaube ich.
Ja, Werder Bremen war der, genau. Und dann Besuchskopf, den könnte man auch noch kennen. Und es gibt schon einige. Hoppe, das ist noch jemand, der mir was sagt. Also so rein nominell ist das eigentlich niemand, der jetzt von diesem Kader, das ist kein nominell, kein schlecht aufgestellter Kader. Tim Heike, der letzte Saison noch, glaube ich, bei Cottbus, der, glaube ich, alles kurz und klein geschossen hat.
Und den du ja auch gerne in Aue gesehen hättest?
Ja, genau, den Tim Heike. Das hast du jetzt davon. Quatsch. Genau, also von dahingehend ist das so. Also ja, aber so von wegen, dass ein guter Kader nicht immer auch Erfolg bedeutet, das sehen wir auch bei unserem nächsten Gegner.
Da hast du schon eine perfekte Überleitung gebaut. Ich wollte es gerade sagen, es ist nämlich nicht unwahrscheinlich, dass Sandhausen dann auch schon abgestiegen ist, wenn sie zu uns kommen. Also tabellarisch haben aktuell 8 Punkte Rückstand bei noch 3 Spielen und auch die wesentlich schlechtere Tordifferenz, zumindest jetzt als Waldhof Mannheim. Und ja, da sieht's nicht gut aus. Und Sandhausen ist ja wirklich schon vor 2 Jahren abgestiegen. Man glaubt's ja kaum, aber nach 2 Jahren so runter zu rauschen, ist schon krass. Und besonders krass finde ich es auch für Marco Schikora, der wahrscheinlich schon auch die Ambition hatte, jetzt mit Sandhausen irgendwie weiter oben zu spielen, als er da von uns hingewechselt ist. Und dann haben die ja einfach auch Dominik Baumann, der jetzt 3-mal in Folge absteigt, wenn es schlecht läuft. Der ist ja schon mit Zwickau abgestiegen und mit Halle. Also er hat wirklich die Scheiße am Fuß, obwohl er jetzt auch 11-mal getroffen hat und ja auch einer der wenigen ist, die da überhaupt Leistung auch bringen. Was ich interessant finde, dass Jürgen Machmeier nochmal die letzte Patrone genommen hat. Im Hinspiel hat er auch gesagt, heute war es ein Genickschuss. Also er ist ja auch für seine klaren Aussprachen bekannt. Und er hat ja nochmal den Kindern Kotschak entlassen und setzt jetzt auf den Kleppinger, der ja auch schon lange im Nachwuchs von Sandhausen aktiv ist, zusammen mit Dennis Diekmann, den man ja auch vom HSV noch kennt und der ja auch mit seiner Familie mittlerweile dann in der Heidelberger Ecke da wohnt. Und wahrscheinlich sind das auch die Leute, die den Verein jetzt erstmal wieder aus dem Allergröbsten dann rausführen sollen, wenn der SVS dann wirklich absteigt in die Regionalliga Südwest.
Genau, jetzt mache ich wieder doch mal einen harten Cut. Wieder das Thema Fußball ist nur eine Nebensache. Die Tochter von Dennis Diekmann ist leider auch an Krebs erkrankt. Also von dahingehend ist es so, wenn man halt auch mal so sieht, Niklas Kreuzer haben die da, Niklas Lang, also das sind ja alles Leute, die du halt irgendwo erkennst und rein von der Qualität des Kaders müssten die eigentlich oben mitspielen und sie waren sogar, glaube ich, in der Hinserie ja sogar zeitweise auf Platz 1. Also sogar so auf, ja genau, an die Tabellenführer. Und da, ich will jetzt nicht aus der Ferne spekulieren, dass man ja auch schon sagen kann, dass da vielleicht auch intern innerhalb der Mannschaft irgendwas vorgefallen ist.
Ich glaube, das ist einfach das, wenn du für höhere Ziele geholt wirst und auf einmal dann gegen um den Klassenerhalt spielst, das hast du bei so vielen Mannschaften, dass die Motivation dann nicht stimmt. Also dass die Motivation und vor allen Dingen auch die Identifikation mit dem Verein halt fehlt. Das ist auch was Sandhausen immer stark gemacht hat, dass man Underdog ist. Also Sandhausen hat ja wirklich, auch im Vergleich zu uns, ein Zigfaches an Spielern verschlissen. Also Sandhausen hat ja wirklich jedes Jahr die Mannschaft ausgetauscht in der zweiten Liga. Gefühlt jedes Jahr 10 neue, 15 neue, gar kein Problem. Also ich weiß gar nicht, letztes Mal hatten sie auch so ein Spruchband. Gefühlt standen da 150 Spieler drauf, die in den letzten paar Jahren da waren. Und Sandhausen ist halt wirklich so ein Verein, der alle Leute irgendwie im Durchlauferhitzer behandelt. Und man braucht dann so eine Identifikation mit dem Verein, wenn es schon nicht emotional ist und über die Region und über die Fans, dann braucht man es halt zumindest sportlich. Das sportliche Ziel, dass man ein gemeinsames sportliches Ziel hat. Wenn man jahrelang gegen den Abstieg spielt, hat man halt ein Ziel. Und jetzt ein Verein, der wieder hoch will und dann abstürzt, der hat dann oft gar kein Ziel mehr, sondern befindet sich in so einer Schwebe, die gefährlich ist.
Ja, genau. Also man kann vielleicht ehrlich was sagen, ohne den Jungs, die Mädels dort jetzt, also den Jungs da zu nahe treten zu wollen. Ich meine, ist vielleicht am Ende dann auch nur eine Söldnertruppe.
Ihr könnt ja mal raten, wie viel Transfers hat Sandhausen diese Saison laut transfermarkt.de? Florian.
17.
Tobias.
20.
Also ich sag jetzt Abgänge und Zugänge.
Ach so,
dann. Beim gehe ich auf 30.
Ja, ich wäre auch auf 30 gegangen.
Also 17 Zugänge ist genau richtig, nämlich Einnahmen, also und weg sind 21, sind wir zusammen bei 38. Und das ist ja wirklich, ist ja eigentlich mehr sogar als ein ganzer Kader.
Ja, und du sollst, also es macht ja Sinn, dass man irgendwie so Säulen hat in einem Kader, in Kontinuität, dass du irgendwie auch Achsen hast vom Torhüter über die Innenverteidigung im Mittelfeld, dass irgendwie so ein paar Abstimmungen einfach da sind bis zum Sturm. Und das kann natürlich da einfach nicht gelingen. Und da mag der Kader vielleicht von den Namen her und von den einzelnen Spielerqualitäten noch so gut sein. Wenn die sich aber alle nicht kennen und das dauernd wechselt, dann geht's halt wahrscheinlich schief.
Vor allen Dingen fällt mir auch gerade auf, dass Sandhausen 5 Torhüter hat.
Mhm. Ja, das sind einige Sachen, die ziemlich krass sind.
Ja, und dann sieht man ja auch mal, das ist ja eigentlich auch das, was die Auermannschaften immer stark gemacht hat, das sind eigentlich fast immer nur irgendwelche Underdog-Mannschaften gewesen, gerade die aufgestiegen sind oder die Klasse gehalten haben. Also da hat natürlich auch der Zusammenhalt am Ende mehr gezählt als die individuelle Klasse.
Wobei, das ist was mir nochmal so durch den Kopf geht. Dadurch, dass wir so viele Ausfälle haben, haben wir gar keine Achse mehr. Wir haben kein Gerüst mehr, um das sich irgendwie die Mannschaft selber aufstellt. Also zum Beispiel in der Aufstiegssaison vor gut 10 Jahren, also 2015/16, da würde ich mal sagen, war es irgendwie in der Rückrunde halt Köpke, Tiffert, noch hier Mennel natürlich und in der Abwehr irgendwie Breitkreuz, mir fällt gerade der Name nicht mehr ein. Wie heißt der nochmal, der aus Meuselwitz kam und der noch relativ lange bei uns war? Philipp Riese im defensiven Mittelfeld. Du hattest wirklich so 4, 5 Spieler, um die sich die Mannschaft quasi selber aufgestellt hat. Und alleine so ein Transfer wie Tiffert in der Saison oder so ein Transfer wie von Köpke, die haben ja echt nochmal richtig viel bewegt.
Das stimmt auf jeden Fall. Und wenn du dann, ich denke dann gerade in dieser Saison, Anfang der Saison, haben wir ja auch mit Hoffmann und Vukancic oft in der Innenverteidigung begonnen, wenn ich das so richtig habe. Und jetzt kristallisiert sich ja dann ein Kanser als die Kontinuität in der Rückrunde.
Majetschak spielt eigentlich auch immer.
Majetschak. Also das hat halt gewechselt und ich glaube, das ist eben das Problem, was du da ansprichst, dass man da nicht so eine Kontinuität, so eine Achse hat, um die man das aufbauen kann. Und das ist diese Saison irgendwie schwierig durch den Trainerwechsel. Ich glaube, Dotschev und Hertel sind auch dann sehr unterschiedlich in ihren Ansprüchen und ihren Herausforderungen. Und dann kommen natürlich auch die vielen Verletzungen. Ja, und dann teilweise auch gelben Kartensperren oder rote Kartensperren, Stefaniak, Lune, zu schwierigen Zeitpunkten.
Gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Ende. Habt ihr noch was, was ihr noch loswerden wollt, was ihr noch mal sagen wolltet? Danke auf jeden Fall an Florian, dass er heute unser Gast war. Ich fand's sehr interessant, dass du vor allen Dingen ja auch deine Startenperspektive mit uns teilen konntest. Also das ist dann schon mal immer noch besser, als wenn man das dann alles immer nur eine Person hat, die alles gesehen hat. Also zwei Leute sind immer mehr als eine Person.
Ja, vielen Dank. Es hat mir auch wieder sehr viel Spaß gemacht und ich die Worte auf jeden Fall zum Schluss. Ich wünsche uns, dass wir auf jeden Fall die zwei Heimspiele gut bestreiten, viele Zuschauer da haben am besten. Ich bin jetzt mal super optimistisch, beide Spiele gewinnen. Und dass dann zum Saisonabschluss der Gästemob in München auch ordentlich den Gästeblock voll macht ja sowieso und auch guten Spaß hat. Und wir die Saison ja auch noch mit einem Sachsenpokal, wichtigen Sachsenpokalfinale abschließen, was wir auch gewinnen.
Hatten wir noch gar nicht gesagt, wir spielen gegen Lok am Finaltag der Amateure. Aus dem Kopf heraus müsste das der 24. Mai sein und das Spiel ist dann auch im Bruno-Plache-Stadion. Da freut sich bestimmt Tobias schon drauf.
Ja, ich wollte gerade was sagen, aber ich habe im Rahmen des Podcasts gelernt, manche Kommentare dann doch zurückzuhalten.
Du meinst jetzt über Lok oder was genau?
Ja, über Lok und das Stadion.
Was ist es denn? Das Stadion im Südfriedhof oder?
Ja, ich glaube, das ist Nähe des Südfriedhofs und das ist halt auch echt eine ganz schöne Bruchbude.
In diesem Sinne, geht ins Stadion, wir sehen uns, bis bald, hört den Aue-Podcast. Ach ja, danke auch für 1000 Follower auf Instagram, haben wir jetzt geknackt. Teilt den Podcast gerne weiter, ist sehr wichtig, um auch zu wachsen, damit weiterhin auch genug Leute mitbekommen, dass es uns gibt. Gerade wenn die Spiele nicht so gut laufen, sehen wir auch häufig, dass Leute den Podcast dann nicht mehr hören, weil sich Leute dann nicht noch extra damit beschäftigen wollen. Ist auch interessant zu sehen. Also entweder muss es besonders schlecht laufen oder besonders gut, dann gleicht sich das auch wieder aus. Also ist interessant. In diesem Sinne, bis dann. Ciao.
Bleibt uns gewogen. Ciao.
Ciao.